ob man sich im Umgang miteinander da nicht was anderes überlegen muss, wenn man zusammenkommen will. Also muss man mehr auf Augenhöhe miteinander reden?
Muss man. Und man muss die Augenhöhe auch herstellen. Wir bieten unseren Auszubildenden zum Beispiel ein Knigge-Seminar bei einer Kollegin, die hier vorne im Podium sitzt.
Ich wollte doch gerade alle Unternehmer in dieses Knigge-Seminar tun.
Tun. Also die Unternehmer gehören dazu. Ja. Und wir helfen zum Beispiel, das ist bei diesem gemeinsamen Mittagessen, geht es zum Beispiel darum, dass danach ein Stuhl rangestellt wird, dass danach vielleicht ein Set abgewischt wird und Dinge, die eigentlich normalerweise in so einem Zustand, ja, vielleicht eines 24-Jährigen, der eine Ausbildung bei uns macht, man gegebenenfalls erwarten würde, dass das von vornherein passiert. Das passiert aber eben nicht. Und dann kümmern wir uns darum, dass das vermittelt wird, dass das ein wesentlicher Aspekt ist, um gemeinschaftlich in so einer Gemeinschaft, in so einem Unternehmen erfolgreich zu sein. Und wir leisten als Unternehmen da an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Erziehungsauftrag, den möglicherweise, und deswegen meine Kernkritik, ja, dieser Satz, dass die Jugendlichen faul sind, der stammt so ja gar nicht von mir, dass wir zum Teil als ältere Generation das ja auch verursacht haben. Wir sind diejenigen, die auch eben genannten Helikoptereltern gewesen, die den Jugendlichen das Gefühl gegeben haben, es kommt nicht darauf an, Mama und Papa bügeln alles aus. So, und darum haben wir dieses Thema jetzt auf die Tagesordnung gehoben, weil das die nächsten Jahre nicht so sein wird. Man wird das nicht ausbügeln können und das ist so wichtig. Und da gebe ich Ihnen völlig recht.
Vielschichtiges Thema. Helikoptereltern kommen noch dazu, Eltern, die ihre Kinder und vernachlässigen. Also wir haben die ganze Bandbreite, die wir heute Abend schon angesprochen haben, die es natürlich schwierig machen, tatsächlich einen Weg in Ausbildung zu finden für junge Leute Hackern.
Ja, genau, junge Leute. Wir reden gerade die ganze Zeit über junge Menschen und ich möchte Johanna nochmal fragen, wie siehst du und wie sehen deine Freunde und Freundinnen überhaupt so eure Zukunft? Also nicht nur beruflich, sondern gibt es da vielleicht sogar Ängste?
Ja, natürlich. Also vor allem das, was man heutzutage einfach mitbekommt, wie auch vorhin schon gesagt wurde, man hat einfach viel mehr die Möglichkeiten, die Weltnachrichten wahrzunehmen und sich weiterzubilden auch dadurch, was ich eigentlich als Geschenk sehe, die ganze Technik heutzutage. Aber es setzt einen einfach auch massiv unter Druck, auch wie die Inflation schon am Anfang angesprochen wurde. Das ist einfach irgendwie, das nimmt einem die Zeit. Man setzt sich selbst unter Druck, vielleicht die Eltern, die setzen einen unter Druck als Jugendlicher. Du musst dich jetzt entscheiden und da kann ich auch die Aussage von Daniel Bielecki total nachvollziehen. Man wird in eine Richtung geschoben, weil man vielleicht nicht weiß, was man machen möchte, aber es heißt, du musst jetzt irgendwas machen, weil du hast zu wenig Zeit für deine Zukunft zu arbeiten. Und man hat heutzutage einfach nur noch Angst, dass man im Alter an Armut leidet. Und das möchte natürlich auch keiner, aber das setzt einen jetzt schon unter Druck. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass man mit 19 Jahren schon die Angst davor hat und eigentlich auch schon zu 90% weiß, ich werde mir niemals ein Eigenheim leisten können, weil es einfach zu teuer ist. Und eine Familie zu ernähren, das ist auch unfassbar teuer geworden. Und das setzt einen unter Druck, viel zu leisten, früh anzufangen. Und dann trifft man einfach auch oft Fehlentscheidungen.
Also ihr habt nicht nur Probleme oder Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden oder überhaupt sich zu entscheiden, für was man eigentlich in der Zukunft arbeiten will oder so, sondern diese Zukunftsängste, hemmen die jemanden oder einen bei der Auswahl vielleicht sogar eines Ausbildungsplatzes?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass dieses Wohlstandsversprechen, was es vielleicht noch gab vor 20, 30 Jahren, ja, du musst dich nur hart genug anstrengen, ne, schaffle Häusle baue und dann schaffst du schon alles, das gibt's ja gar nicht mehr, wie Johanna auch gerade schon erwähnt hat. Und dann finde ich es auch legitim, also für die meisten gibt es das nicht mehr. Und dann finde ich das auch legitim, wenn Auszubildende zum Beispiel fragen, ja, wie viele Urlaubstage habe ich, kann ich hier irgendwie Gleitzeit machen, dass man sich ja das Arbeitsleben so angenehm wie möglich machen möchte, finde ich dann total legitim. Mhm.
Herr Ertl dazu vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Er kennt alle.
Ja, vielleicht so ein bisschen von einer anderen Richtung aus argumentiert. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass Ausbildung für beide Seiten Investition ist. Für die Betriebe wurde gerade schon gesagt, das kostet Geld. Dafür wird aber auch der eigene Fachkräftebedarf der Zukunft gedeckt. Und das ist wichtig, weil die Boomer in Rente gehen, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ist aber auch eine Investition für die Jugendlichen, ganz, ganz eindeutig, weil eine abgeschlossene Ausbildung die Wege in eine Berufskarriere im berufliche Fortbildung ebnet, mit Einkommenschancen, die durchaus auf der Ebene ist, wie man es mit einem Uni-Abschluss schaffen kann. Und dafür muss man in Kauf nehmen, mal am Anfang nicht so viel zu verdienen. Die Leute, die sofort jobben gehen und dadurch mehr verdienen als in der Ausbildung, okay, die Möglichkeit gibt's, weil wir einen Arbeitskräftemangel haben in verschiedenen Branchen. Die Leute bezahlen das aber mit einem niedrigeren Lebenseinkommen. 580.000 im Durchschnitt verdient jemand mit einer abgeschlossenen Ausbildung mehr als jemand, der keine abgeschlossene Ausbildung hat. Und die bezahlen es mit prekären Arbeitsverhältnissen oft, also öfter Job wechseln, mehr Arbeitslosigkeit, mehr ungewollte Teilzeit.
Ganz klar, also das rechnet sich auf Dauer nicht, aber manchmal sind es ja Situationen, wenn man raus will, muss man irgendwo Geld haben. Deshalb geht man erst einmal in solche Arbeitsverhältnisse, die nicht unbedingt eine Ausbildung ist. Ausbildung, das ist klar die bessere Variante, um tatsächlich eine Perspektive aufzubauen. Hakan.
Ja, ich möchte nochmal zu Alexander Lampe kommen, hier vom Bildungszentrum Industrie. Sie wollten gerade zu den jungen Leuten gerade, die was gesagt haben, zu den Zukunftsängsten etwas entgegnen oder vielleicht sogar ja bejahen?
Ich wollte dafür werben, dass das eben nicht so ist. Und ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Herr Ertel, dass Sie das nochmal auf den Punkt gebracht haben. Der Mittelstand, die Industrie, die Ausbildungsbetriebe sind nicht wettbewerbsfähig in Konkurrenz zum Mindestlohn von 13,90 Euro. Das geht gar nicht. Und da können wir so viele iPads anbieten, so viele Urlaubstage draufsatteln, das ist nicht möglich. Wenn wir davon ausgehen, mit einem Mindestlohn, ungelernt beschäftigt, bin ich bei über 2.000 Euro brutto. Wenn ich ausgebildet werde, haben es gerade gehört, bin ich bei vielleicht 1.000 Euro brutto. Wie soll ich die Differenz mit iPads, mit iPhone, mit Urlaubstagen kompensieren? Das geht nicht. Und wir müssen gemeinsam lernen, das ist der Auftrag für heute. Und tolle Sendung, sollten wir mehr machen. Ich befürchte, die Falschen hören wieder mal nicht zu, heute Abend auch hier bei WDR 5. Ja, wir müssen allen klar machen, macht die Investition in die Zukunft, die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre. Denn alle Statistiken, OECD, egal wie man fragt, zeigen, danach ist das Altersarmutsrisiko geringer, viel, viel geringer. Und dann stimmt das Wohlfahrtsversprechen und das können wir alle halten, wenn wir alle gemeinsam an diesem Strang ziehen.
Aber ich habe noch eine Nachfrage. Ja, bitte klatschen Sie. Ich habe noch eine Nachfrage. Nehmen Sie denn diese Zukunftsängste gar nicht ernst?
Die erlebe ich jeden Tag bei uns im Berufsbildungszentrum, ja. Und wir versuchen ja auch, das war ein Beispiel von Ihnen, Herr Bilecki, die jungen Menschen mitzunehmen. Wenn die im August kommen, die neuen Ausbildungsjahre, wir fangen mit 4 Stunden am Tag an. Ja, das darf ich meinen Kunden gar nicht erzählen, dass wir für 35 Stunden, die wir abrechnen, am Anfang nur 20 Stunden mit den Auszubildenden arbeiten. Ja, das ist aber dafür da, damit wir nach 4, 5, 6 Wochen diesen Rhythmus von 6 Stunden Schule, 9 Uhr anfangen, jetzt 7 Uhr anfangen, bis 16 Uhr bleiben, lernen können. Deswegen haben wir kaum Abbrüche. Das muss man machen. Dafür gibt's Instrumente, gibt's Ideen. Ich habe auch gelernt heute, wir reden wieder viel zu wenig miteinander. Das muss auch besser werden. Aber wir erreichen die, die wir erreichen wollen, leider auch über diese tolle Sendung heute wieder einmal nicht. Das ist schade.
Das wollen wir nochmal schauen. Vielleicht erreichen wir doch noch den einen oder anderen, der als Multiplikator da in diesem Sinne noch tätig werden kann. Wir sind in der Schlusskurve. Ich sage Ihnen ja, das geht zum Schluss ziemlich schnell. Also unser Thema ist die Jugend zu faul. Azubis im Fokus. Das Faul streichen wir.
Das Faul streichen wir.
Dies Faul streichen wir, sagt eindeutig Henna Pesch, der Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer. Herr Ertel, mit welchem Gedanken gehen Sie heute aus unserer Sendung raus?
Ja, ich gehe mit dem Gedanken raus, dass natürlich Jugend nicht eine homogene Masse ist, sondern dass das sehr differenziert auch hier argumentiert wurde und dass man natürlich Ängste sehr ernst nehmen muss. Wir müssen an der Zuversicht arbeiten. Das ist auch ein gesellschaftliches Thema, glaube ich. Und das können wir nicht der Jugend alleine überlassen.
Und Herr Bilecki, Vorsitzender des Remscheider Jugendrats, was werden Sie bei der nächsten Sitzung den anderen erzählen?
Dass die Unternehmer auf jeden Fall einen ganz anderen Sichtfeld haben über Auszubildende als Auszubildende selber. Das haben wir gerade heute gemerkt. Und dass man auf jeden Fall auf einen Schlusspunkt kommen kann, wenn man miteinander spricht. Und ich glaube aber, dieses Thema ist hier noch im Allgemeinen gar nicht beendet. Das sollte auf jeden Fall noch weiter besprochen werden. Denn ich will wieder gar nicht damit anfangen, aber hier...
Okay, und wir haben den ersten Aufschlag heute Abend gemacht. WDR Lokalzeit-Stadtgespräch aus Remscheid. Das war unser Thema heute. Herzlichen Dank für Ihre Diskussion, für Ihre Mitwirkung hier in der Welle. Ihre Moderatoren waren Judith Schultelow
und Hakan Eckermann.
Herzlichen Dank Ihnen.
18 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Robert Lewin. Guten Tag.
Dass die deutsche Bundesregierung bisher niemanden empfangen hat aus der Zivilgesellschaft Irans, ist nicht nachvollziehbar.
Dem grünen Politiker Nuripur ist die deutsche Reaktion auf die Proteste im Iran zu zögerlich. Er kritisierte die gemeinsame Erklärung von Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer als zu spät. Darin fordern diese den Iran auf Gewalt zu verzichten. Christina Nagel, WDR Berlin.
Das kalte Schweigen der vergangenen Wochen, sagt der grünen Politiker, habe ihn entsetzt. Dass es nun eine gemeinsame Erklärung gegeben hat, begrüßt er, wünschen aber würde er sich weit mehr. Nuripur bedauert, dass es zuletzt keine Versuche mehr gegeben hat, die Revolutionsgarden, die als Stütze des Systems gelten, in der EU als Terrororganisation einzustufen. Ein Vorhaben, das auch die frühere Außenministerin Baerbock von den Grünen nicht umsetzen konnte, was immer wieder Kritik aus den Reihen der Union hervorgerufen hatte. Unionsaußenpolitiker Norbert Röttgen fordert deshalb nun neue Anstrengungen seitens der Bundesregierung.
Politiker und Ärzte fordern höhere Preise für Alkohol. Sie wollen damit erreichen, dass weniger getrunken wird, vor allem von Jugendlichen und Vieltrinkern. Im Gespräch ist, die Alkoholsteuern zu erhöhen. Uwe Jahn, WDR Berlin.
Alkohol ist eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken in Deutschland, so sieht es der Hausärzteverband. Dessen Bundesvorsitzende warnt in der Rheinischen Post vor Gefahren, zum Beispiel im Zusammenhang mit bestimmten Krebsarten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Nervenschäden. Auch deshalb fordert der Verband höhere Preise für alkoholische Getränke. Das können sich auch die gesundheitspolitischen Sprecher der Regierungsparteien im Bundestag vorstellen. Laut Bundesgesundheitsministerium gibt es mehr als 2 Millionen Abhängige in Deutschland. Zusätzlich missbrauchen 1,7 Millionen Menschen Alkohol als Rauschmittel.
Weitere Meldungen im Überblick. An der Nordseeküste läuft nach dem Wintersturm der Fährverkehr wieder. Seit dem Vormittag werden nach und nach wieder die ostfriesischen Inseln angefahren. Seit dem Mittag nimmt die Deutsche Bahn auch den Fernverkehr in Norddeutschland wieder auf. Die 5 Parteien im Parlament von Grönland lehnen die Forderung von US-Präsident Trump ab, Teil der USA zu werden. Ihre Vorsitzenden erklärten, sie wollten keine Amerikaner sein. Trump will Grönland annektieren und hat dafür auch Gewalt angedroht. Er behauptet, ohne Belege, sonst würden Russland oder China das tun. Ein 23-jähriger Mann ist in einem Waldstück in der Nähe von Warburg im Kreis Höxter von einem Schuss tödlich getroffen worden. Die Polizei geht bisher von einem Jagdunfall aus. 4 Männer zwischen 22 und 24 Jahren waren gestern Abend zur Jagd in den Wald gegangen. Die Ermittlungen dauern noch an.
WDR aktuell aus der Region.
Vor dem Düsseldorfer Landtag läuft eine Kundgebung gegen Parteien vom rechten Rand. Die Organisatoren fordern, dass Parteien aus dem rechtsextremen Umfeld durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Benjamin Sartori, WDR Düsseldorf.
Demokratie in Gefahr? Fragezeichen und prüfen jetzt steht hier auf Plakaten, denn genau darum geht's. Die Organisatoren der Demo aus der Künstlerszene wollen konkret, dass Parteien, die der Verfassungsschutz mindestens für einen rechtsextremen Verdachtsfall hält, auf Rechtsstaatlichkeit geprüft werden. Und zwar durch das Verfassungsgericht, was ein Parteienverbot nach sich ziehen könnte. Gemeint ist vor allem die AfD. Die Demos sollen in Düsseldorf und weiteren Landeshauptstädten ab jetzt einmal im Monat stattfinden.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag zieht der Schneefall über die Eifel und das Siebengebirge ab. Es muss überall weiter mit Straßenglätte gerechnet werden. In Bad Salzuflen -4 Grad, Bottrop 0, in Königswinter +1 Grad. Morgen erst neblig und oft glatt, dann kommt die Sonne durch. Später wird es wolkiger, es bleibt aber meist trocken. Dazu Dauerfrost bei -7 bis -1 Grad. Die Zeit 14.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Eschweiler Ost und Langerwehe, Unfall etwa 30 Minuten plus, 4 Kilometer Stau. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Duisburg-Kaiserberg und Kreuz Duisburg wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Und die A61 Mönchengladbach-Venlo ist zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mackenstein in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt.
WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen.
Da drüben hören Sie Helmut Gute.
Und ich sehe Uwe Schulz.
Schön, dass Sie auch dabei sind. Hallo. Wir sind jetzt, glaube ich, so richtig 2026.
gefühlt fast schon angekommen und haben trotzdem gleich was sehr Exotisches mit ihnen vor. Ich gebe zu, dass ich wieder von Respekt überwältigt bin angesichts der Aufgabe, die uns bevorsteht. Denn ich hatte zwar das, was wir heute zu besprechen haben, sogar schon als Abiturprüfungsfach und könnte jetzt noch die Hauptinseln des Landes aufzählen, das wir gleich besuchen werden. Aber ich merke, wie viele Lücken da noch klaffen, obwohl auf meiner Bucketlist bis heute seit Jahrzehnten steht, was Herr Gothe sich nun endlich als Reisewunsch erfüllen konnte, kulinarisch.
Sehen Sie mal, das unterscheidet uns schon von vornherein. Wir reden heute über Japan, beziehungsweise über japanische Küche, über die Art zu kochen und auch über die kulinarischen Besonderheiten, die das Land zu bieten hat. Und bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Japan stand ganz, ganz lange nicht auf meiner Wunschliste.
Warum nicht?
Das liegt an verschiedenen Dingen. Die eine, das liegt natürlich an mir selber, weil ich immer gedacht habe, bei allem, was wir über Japaner, auch über japanische Mentalität, also auch Verhaltensweisen wissen, habe ich gedacht, denen habe ich mit meiner, hoppla, jetzt komme ich, Art gerade noch gefehlt. Also dieses, wissen Sie, was ich meine?
Man kennt ja immer. Sie hätten wahrscheinlich immer einen Simultandolmetscher gebraucht, der erklärt, was Sie gerade mit Ihren ausgreifenden Bewegungen eigentlich meinen.
Na, aber es ist ja, gilt ja ein bisschen für die gesamte asiatische Welt. Also die, sagen wir, zurückhaltende, erstmal gucken, eher ruhige, das erstmal gucken habe ich allerdings auch, also eher ruhige und, sagen wir mal, auch höflich, aber das sind durchaus Eigenschaften, von denen ich mir auch einige zusprechen würde. Mhm. Jedenfalls habe ich gedacht, stellen Sie sich mal vor, da ist so ein Japaner oder eine Japanerin.
Ja.
Und das ist auch passiert, als ich dann in Tokio angekommen bin. Wir waren auch zu zweit. Deswegen, das muss man kurz vorher sagen, alles das, was hier zustande gekommen ist, wäre ohne meinen befreundeten Hausarzt Hagare Wolfgang Sansei nicht möglich gewesen, weil alleine kommen Sie da nicht durch. Sie
brauchen, das klingt so, als wäre er sprachkundig.
Sie brauchen, nein, überhaupt nicht.
Ach so.
Nee, das war das.
Wofür braucht man den zweiten Mann, die zweite Frau?
Wir brauchen in dem Fall den zweiten Mann wegen der Bedingungslosigkeit, in der man sich ins kulinarische Getümmel wirft. Ach, und höher können die Hürden gar nicht sein. Hm. Sie verstehen die Sprache nicht.
Ja, ich habe mir jetzt den Japaner vorgestellt und Sie tauchen mit Ihrer ganzen europäischen Wuppdizität auf.
Ja, und dann geht es nämlich schon los. Sie kommen also nach Tokio und Wolfgang Sansensei ist noch einen Kopf größer als ich. Also gut 1,85, 1,86. Ich 1,80. Und wenn Sie dann zum Beispiel in ein Lokal kommen, dann sind Sie gefühlt zwei Köpfe größer als jeder andere Japaner, der da drin ist. Und das macht die Sache am Anfang psychologisch nicht einfacher. Herr Schulz, die sind alle schlank. Die sind alle schlank.
Für mich sind Sie auch immer schlank, Herr Gothe.
Und dann haben Sie, ja, das haben Sie, danke sehr. Und dann haben Sie den nächsten Kontrast schon.
Ja.
Sie kommen rein und wenn Sie in Tokio sind, der erste Eindruck ist, es gibt überall zu essen. Es geht von der kleinen Ramen-Imbissbude bis hin zum großartigen Restaurant. Und sie gehen dauernd durch die Straßen. Und dahinter sind natürlich auch die Bürowolkenkratzer. Ist eine moderne Stadt, Tokio. Und sie haben das Gefühl, was machen die denn? Sie sehen die Menschen ja nicht, wenn die arbeiten. Aber sie sehen, wenn sie aus den Büros und aus den Geschäften herausströmen. Und dann sind alle Lokale voll.
Und dann muss es ja an der Art des Essens liegen. Und das könnte mich jetzt noch mehr interessieren. Wobei ich immer vermute, wir haben, also für Menschen, die uns im deutschsprachigen Raum anderswo hören als in Nordrhein-Westfalen, wir haben hier einen Riesenvorteil. Wir haben, glaube ich, eine der größten Communities in Europa japanischer Herkunft. Es gibt gar keine exakten Zahlen, aber allein im zentralen Düsseldorf sollen mehr als 8000 Menschen zu Hause sein, die japanische Wurzeln haben. Wir hätten also schon ein bisschen Grundbildung und ich weiß, dass Sie mich auch schon in ein, zwei wunderbare Restaurants und Sushi-Läden geführt haben, die ich bis heute sehr schätze.
Wir haben ja auch immer mal wieder über Düsseldorf berichtet und ich hatte ja natürlich auch einige kulinarische Vorbildung, aber man kann tatsächlich sagen, in Düsseldorf können Sie, das wird ja auch so ein bisschen augenzwinkernd, klein Tokio genannt, wenn Sie im richtigen Stadtteil sind. Aber Sie können in Düsseldorf schon gut üben, wie es in Tokio einerseits auch sein wird. Weil wenn Sie in eins der wirklich authentischen Lokale in Düsseldorf gehen, es gibt ja immer unterschiedliche Authentizitäten
bei Lokalen. Ich war im Yabase auf Ihren Tipp hin und da hatte ich schon die ein oder anderen Sprachschwierigkeiten, weil das Personal original in der Kultur wurzelt.
Und Sie haben dann auch den kleinen Vorteil schon, die Speisekarten sind glücklicherweise mit kleinen Bildern versehen. Mhm. Und das ist dann nicht so wie im Spanien-Urlaub nach dem Motto, die wollen Ihnen zeigen, wie viel es gibt oder was es alles gibt, sondern das dient wirklich der Verständigung auch. Und wenn wir jetzt wieder nach Tokio gehen, das wirklich, wirklich Schöne an der japanischen Mentalität ist, wenn sie als, wir haben uns selber dann immer auch als Langnasen bezeichnet, was ja so ein bisschen skurriler Ausdruck für Europäer ist. Und der, und wenn wir irgendwo reingekommen sind in ein Lokal, können Sie sich vorstellen, da stehen da zwei große Europäer, die weder die Sprache lesen können, noch die Sprache sprechen können. Und das Schöne ist, die Japaner erwarten das gar nicht von ihnen. Sie sind, auch wenn Japan im Trend jetzt ist, als Europäer und als Deutscher auch in Tokio immer noch ein Exot. Also wir reden hier über deutsche Touristenzahlen von ungefähr 200.000 Menschen im Jahr.
Im letzten Jahr soll es aber deutlich mehr gewesen sein. Da waren sie im Oktober schon über 350.000 allein deutscher Provenienz. Wahrscheinlich haben wir, ich habe noch keine endgültigen Zahlen, also
ich habe sie
nicht die 400.000 gesehen. Gerissen. Also ist es wieder im Aufwärtstrend.
Dann kommen Sie rein und dann machen wir es gerade direkt zum Willkommen. Dann erleben Sie was. Wir haben uns am Anfang, das ging die ersten zwei, drei Tage so, wir haben uns gefragt, sind wir alle noch im Jetlag, weil das ja auch ein langer Flug ist. Mhm. Sie kommen in ein Lokal. Sie stehen da, halten kurz an und warten darauf, dass vom Service jemand zu Ihnen kommt. Kommt auch sofort jemand. Service, Qualität, unschlagbar. Aufmerksamkeit. Kommt jemand sofort auf Sie zu, eine Kellnerin oder ein Kellner, und sagt zu Ihnen was auf Japanisch. Sie zeigen zwei Finger hoch, Sie sind zwei Gäste, dann sagt die Hi. Das ist das wichtigste Wort, was Sie niemals danach mehr verlassen wird. Hi, hi. Mhm. Das ist, ja, also in Ordnung oder geht los oder was auch immer. Und was die dann macht, das finde ich, sollte auch ein Tipp für deutsche Kneipen und Bars und Restaurants sein, dann ruft die etwas zu den Köchen rüber, die ja meistens in der Mitte des Lokals sind, in der offenen Küche. Dann ruft die was hinüber und die Köche rufen begrüßungsmäßig zurück. Ich glaube, sie ruft, es kommen Gäste und die Köche sagen herzlich willkommen. Und das Beste ist, dann haben sie gegessen und auch getrunken und sie werden, wenn sie gehen, wenn sie bezahlt haben, werden sie auch wieder zur Tür geführt und an der Tür dreht sich die Kellnerin oder der Kellner, drehen die sich wieder zu den Köchen um, die da stehen und da wirklich, ob das Lokal voll ist oder leer, ist ganz egal, nimmt sich die Zeit, ruft wieder hin, die Gäste gehen. Und ich habe es natürlich nicht verstanden, was die Köche gesagt haben, aber wir haben das immer so interpretiert, dass die gerufen haben, kommen Sie bald wieder.
Das ist das Zweitbeste an dem, was Herr Gothe erlebt hat. Das Drittbeste für uns alle, aber für uns das Beste Erreichbare. Er nimmt uns gleich mit in einige dieser Kneipen. Und wenn es gleich heißt, gehen zwei Langnasen in ein Restaurant, ist das nicht der Anfang eines Witzes, sondern einer schönen Exkursion mit Helmut Gothe durch Tokio.
ましけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた愛してるのよあなたを泣きたいほど愛していつでもこのサンバを歌うのよ忘れるために溢れる涙の調べは切なく震えるサンバの調べましけなた思い出すのよあなたをもう会えないあなたのI'm not afraid to die.
Bevor ich das vergesse, wenn Sie in der ARD-Audiothek unterwegs sind, finden Sie uns mühelos unter Alles in Butter. Wenn Sie in der Mediathek unterwegs sind und gucken mal unter den verschiedenen Rubriken nach dem Eintrag Food, da können Sie so ähnliche Dinge, wie wir sie heute vorhaben, auch unternehmen, nämlich in alle Himmelsrichtungen aufbrechen, um Kulinarik verschiedener Provenienz zu erleben. Heute aber sind wir mit Ihrem Lieblingspodcast und Ihrer Lieblingssendung in WDR 5 in Japan. Teil 1 von zwei großräumigen Beschreibungen, und damit wird immer nur ein Bruchteil abzubilden sein. Ich habe erst in der Vorbereitung gemerkt, wie viel von der japanischen Esskultur ohnehin schon Bestandteil unseres kollektiven Wissens ist. Also wir alle haben schon mal vor irgendeiner vermeintlichen Sushi-Theke gestanden und uns den Unterschied zu Sashimi erklären lassen. Wir haben alle schon mal Bento gelesen, wir kennen alle verschiedene Sojasoßen. Umami wird auch eine Rolle spielen noch in unserem Gespräch gleich. Mir ist jetzt bewusst geworden, Panko-Mehl ist ja auch japanischer, asiatischer Herkunft.
Und dann kommen wir nach Tokio und stellen fest, dass das, was wir glauben zu wissen, ein Bruchteil von dem ist, was wirklich in der japanischen Küche oder Kochkultur los ist. Und man muss auch sagen, dass die, das gilt natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, also in Düsseldorf sowieso. Auch Berlin ist ein ganz guter Hotspot für japanische Küche, München auch, also die großen Städte sowieso.
Vor allen Dingen sogar Sterneküchen, mindestens drei allein hier im Westen, ja, Bonn und Düsseldorf.
Und Berlin zum Beispiel ist die Hochburg der Ramensuppe, also der Nudelsuppe, der japanischen berühmten Nudelsuppe, die man da auch wirklich erstklassig essen kann. Und wenn man Sushi und Sashimi, also ich sag mal die rohe Variante von Fisch in unterschiedlichen Fischarten und auch unterschiedlich mit Reis oder eingewickelt oder eben auch zum Beispiel mit Avocado oder Gurke, da geht's aber dann schon los. Also ich lasse das mal mit dem Hinweis so, die Qualität der meisten Sushi und Sashimi Bars oder Restaurants hier ist jetzt auch, was die Produktqualitäten angeht, nicht unbedingt ganz so hoch, nicht vergleichbar.
Deshalb werden wir auch in die Quelle gehen, zu einem Markt
zum Beispiel. Das stellt man dann fest, wenn man da ist. Und Sie sagten auch, man kennt unterschiedliche Sojasoßen.
Man kennt auch ganz unterschiedliche.
Aber Sie werden hier aber eine ordentliche Bewusstseinserweiterung der japanischen Küche erfahren.
Aber
nur
wo
ein,
haben
nur
Sie...
ein, nur einen Satz, ja. selbst ich meine, den Namen kennt jeder, den kann man nennen, Kikkoman. Das Kikkoman ist ja, wenn man es hier kriegt, sagen wir mal, ein bisschen mehr als flüssiges Salz. Aber keine wirklich gereifte Sojasauce. In Japan ist sogar Kikkoman, das Rezept für das, was überall auf dem Tisch steht hier, ist auch da schon anders. Zum Beispiel mit weniger Salz, nur als kleinen Hinweis.
Aber wo stand der Tisch? Sie wollten ja sagen, wo Ihr Staunen eingesetzt hat und die Erkenntnis, mein Vorwissen ist sehr begrenzt.
Also ja.
Wo sind Sie hingegangen? Und vor allem in so einer Millionenstadt, wo orientiere ich mich eigentlich
rein? Also ich kann sagen, wir sind im Oktober geflogen und im März fing die kulinarische Vorbereitung an und ungefähr im Juli war ich dran aufzugeben und habe gedacht, okay, das geht nicht, das schaffst du nicht. Dann habe ich mich, ich kenne auch einige Japaner, habe die mal so um Rat gefragt, die auch aus Tokio kommen, und die haben mal gesagt, leg dich auf einen Stadter fest, Tokio hat mit Großraum ungefähr 25 Millionen Einwohner, dann gibt es das Zentrum, das besteht aus 23 verschiedenen Unterzentren. Und die haben gesagt, weißt du was, wenn am besten du gehst nach Shinjuku. Und Shinjuku ist ein nordwestlicher, ich sage jetzt einfach mal Stadtteil, der liegt ungefähr 5-6 Kilometer weg vom alten Zentrum, das ist da, wo der Hauptbahnhof ist und da auch, wo der Kaiserpalast ist. Und das Gute ist, egal was ich jetzt noch nenne an Strecken, der Nahverkehr in Tokio ist natürlich aus deutscher Sicht gesehen überirdisch gut organisiert.
Zum Beispiel, weil er fährt.
Und er funktioniert. Ja. Und sie kommen auch wirklich überall hin. Und was zum Beispiel der Tagespass in Tokio für alle öffentlichen Verkehrsmittel kostet umgerechnet 11 Euro.
Dann ist das Niedrigschwelligste, was sich ein deutscher Touri wünschen kann, das Sake-Haus zum Verweilen oder auch auf Japanisch übersetzt Izakaya.
Ja, Izakaya. Und da geht das nächste Rätsel los. Was ist ein Izakaya?
Das ist das, wo eine rote Laterne oder eine weiße Laterne davor hängt.
Herr Schulz.
Angelesen, ich
aber,
war noch nie
aber
da.
Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie zwei Tage da waren, haben Sie so viele Laternen gesehen und so viel Tücher auch noch. Das ist nämlich das andere. Wenn Sie die Spezialitätenrestaurants, werden danach unterschieden, welche Art von Tuch mit welchem Art von Symbol da drauf ist. Das können Sie aber natürlich nicht wissen, weil Sie erkennen das Symbol nicht. Aber gut, gehen wir kurz zu Izakaya zurück. Mhm. Das ist ungefähr alles. Also es kann eine Kneipe sein, es kann ein Bistro sein, es kann ein gehobenes Bistro sein und es kann wieder ein, sagen wir, ja, fast schon restaurantartiges Bistro sein. Sie haben aber fast alle gemeinsam, dass es in der Mitte die Insel gibt, weil das meiste in den Restaurants, also Izakayas, wird mit Sicht auf die Küche gekocht. Mhm. Und dann, und das war die Vorbereitung, finden dann hinten in der Küche statt. Und es ist immer wuselig, es ist fast immer laut, es ist, wir haben überhaupt nur immer volle Lokale gehabt.
Und sind Sie auch aus einem gleich wieder rausgegangen, als Sie gemerkt haben, nee, falsche Wahl, oder?
Nein. Nein. Wir kommen auch nachher zu Spezialitätenrestaurants. Man kann sich natürlich auch vorbereiten. Möglichst nicht unbedingt in die Reiseführer gucken, weil die Reiseführer sind Reiseführer. Ja. Die haben ihre kulturellen Stärken und
aber bei den virtuellen Versuchen, also TripAdvisor zum Beispiel, da habe ich auch schon sehr bizarre Wertungen hier in Europa gesehen, wo ich mich frage, wie sind die zustande gekommen?
Auch das Gute ist, und ich sage das mal so vorneweg, wir haben in Japan in 2 Wochen und waren ungefähr 30 Mal essen. Kein einziges Mal nicht gut gegessen. Wir reden also nicht mal über mittelmäßig, wir reden über gut aufwärts. Und das ist, weil die Japaner, und das stellt man sofort fest, wenn man da essen geht und hinterher auch bei den Zubereitungen selbst ist, der Respekt der Japaner vor den Produkten selber, vor der Produktqualität und der Sorgfalt, damit umzugehen, da kommen fast, und Sie wissen, wie sehr ich die Franzosen liebe, fast würde ich denken, die setzen noch eins auf die französische Sorgfalt des Kochens drauf. Und kochen natürlich ganz anders. Sie können sich sofort von allen europäischen Gedanken und Traditionen verabschieden.
Sie waren zu einer Zeit da, als der Wechselkurs den Europäern gewogen war. Ja. War das erschwinglich?
Nicht so gut. Wir sind immer aus Lokalen rausgegangen und gedacht, war ja gar nicht so teuer. Sagen Sie mal, wenn Sie richtig gut essen, nehmen wir mal Izakaya, und sie trinken auch gut, wir haben sie die ganze Zeit irgendwann nur noch, immer typisch japanisch, erstmal ein kaltes Bier und dann auf Sake geschwenkt und gehen Sie mal davon aus, wenn Sie wirklich gut gegessen haben, wenn Sie wirklich satt sind und auch ordentlich dazu getrunken haben, dann liegen Sie in Tokio zwischen 80 und 100 Euro.
Zu zweit.
Es geht aber, wir reden aber wirklich, dann ist aber auch, haben sie es sich gut gegeben. Und wir reden darüber, dass eine erstklassige Rahmensuppe in so einer ganz normalen Rahmenrestaurant, auch wieder Spezialität, sagen Sie mal, fängt bei 7-8 Euro an. Und wenn es hochgeht, dann sind es 13. Das sind Preise, die sind liegen, ich habe gefühlt gedacht, immer unter Köln.
Hat es dann eher Fast-Food-Charakter? Also man ist relativ zügig durch und wenn man in Ruhe ein Fine-Dining-ähnliches Erlebnis haben will, dann geht man lieber in ein echtes Restaurant?
Auch interessant. Ich habe gedacht, es geht sehr schnell. Also Sie kommen, wenn Sie reinkommen, relativ schnell, weil Sie kriegen eine Speisekarte. Übrigens, weil auch das wird ja immer so schnell so schön gesagt, über Indien auch, alle reden Englisch. Auch in Indien ist nicht die erste Sprache Englisch, sondern Indisch. Und in Tokio, ganz im Ernst, da redet auch keiner, da die sprechen nicht Englisch, die sprechen Japanisch. Und dann sitzen sie also vor der Karte und dann haben sie Apps, also was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ne, und
die helfen beim Gröbsten.
Gut, dass ich Wolfgang Sanz sehe, der mag sowas habt, dann
Sie können zumindest sehen, ob das, was da kommt, ein Gesicht hatte oder nicht.
Ich gebe es ja nicht gerne zu, aber Sie nehmen die App, Sie haben so eine Japan-Übersetzung-App und halten die umgekehrt mit der Kamera über die Speisekarte und dann übersetzt die weitgehend richtig. Manchmal steht auch drauf gebratene Hormone, was das dann übersetzt hat. Haben wir dann nicht bestellt. Ich bin mir aber auch sicher, dass das nicht richtig übersetzt war.
Wollen wir dann aus der Izakaya gleich rüber ins Restaurant, wo die Karten noch umfangreicher sind?
Sie können in die Spezialität. Bleiben wir kurz beim Izakaya. Ja. Also da gibt's immer alles. Ne, Sie haben von Sushi bis über Sashimi bis kurz gebratenen Fisch bis was es gibt in Japan auch nicht wenig Gemüse. Sie können auch zum Beispiel gratinierte Aubergine oder gedünsteten Rettich haben. Sie haben immer, und da kommen wir später auch nochmal zu, Sie kriegen immer eine Suppe. Und das ist immer eine Miso-Suppe. Und Sie kriegen immer Reis dazu. Und es ist erstaunlich, Essen mit relativ wenig Fett. Also wenn Sie nicht gerade Tempura, also diese Zubereitung, wo Gemüse oder Garnelen im Teich frittiert werden, haben Sie ein fast fettfreies Essen. Und das führt dazu, dass Sie viel essen können und niemals ein Völlegefühl haben. Und wenn Sie dann noch ein bisschen Traute haben und nicht alles übersetzen müssen, was da auf der Karte steht. Und sie zeigen da drauf, sie sehen das Essen ja auch. Oder was auch geht, weil es einfach so locker ist. Und weil in dem Izakaya auch, die gucken sie auch alle an, weil sie oft die einzigen Europäer da drin sind. Mhm. Und wenn sie zurückgucken, dann lächeln auch alle. Und wenn sie dem Kellner oder der Kellnerin zeigen, dass da hätte ich auch gerne was die haben, das ist alles sehr locker, sehr ungezwungen. Schön. Und die japanische Aufmerksamkeit beinhaltet nicht eine steife Höflichkeit, sondern eine zuvorkommende Freundlichkeit, die ihnen wirklich den Aufenthalt in dem Lokal so angenehm wie möglich machen will. Und wenn die natürlich merken, dass sie auch schon gerne viel bestellen und schon mal so einen halben Liter Sake erstmal nehmen.
Dann geht ein doppelter Ruf in die Küche. Leute, macht euch bereit.
Dann freuen die sich auch.
Und jetzt endlich geht's ran an die Buletten. Nee, das sind ja keine Buletten. Das sind definitiv, das sieht aus wie Buchweizennudeln.
Eine Spezialität, weil wir
haben... Oder auch Soba genannt.
Wir haben natürlich versucht, auch beruflich gesehen, Spezialitätenrestaurants aufzusuchen, die es hier so nicht gibt. Und eine Spezialität von den Nudeln, die unterschiedlich sind in Japan, ist... Soba. Und Soba-Nudeln sind Buchweizen, wobei die jetzt hier relativ gering noch im Buchweizengehalt sind. Also es gibt die, da sind 20% Buchweizen, der hat ja keinen Kleber und ohne Weizen würden die nicht zusammenhalten. Und in Japan, die haben natürlich die handwerkliche Kunst so weit gebracht, dass die Buchweizennudeln bis zu 50-60% Buchweizengehalt hinkriegen. Die schmecken natürlich dann
gehaltvoller?
Dieses leicht rauchige Herbe, was der Buchweizen hat, was hier aber auch ganz gut durchkommt.
Und dazu wird gerne eine Soße serviert namens Tsuyu.
Ja, und wie der Zufall so spielt, habe ich die hier in diesem Fläschchen mit. Das ist eine Soßenzubereitung. Ich gebe sie dir rüber, Herr Schulz.
Ich glaube, aus Fischbrühe, aus süßem Reiswein und aus Sojasauce. Kann das sein?
Ja, das werden wir nachher noch näher erläutern. So. Und nicht, dass Sie denken, dass das kalt ist, hat damit zu tun, dass wir hier im Studio wären. Nein, sondern das hat damit zu tun, dass eines der typischen Servierweisen von Nudeln, von Buchweizennudeln, kalt ist.
Also der Duft, der dieser Flasche entströmt, auf der ich natürlich nichts entziffern kann. Doch, da hinten ist auch ein bisschen von meinen Schriftzeichen drauf.
Und nur als ein Beispiel, wenn Sie was erleben wollen, dafür sind wir 35 Kilometer quer durch Tokio gefahren, um in einem Restaurant zu landen, das Tohakuan Karibe heißt und wirklich ausschließlich Gerichte mit Soba-Nudeln serviert. Und dann kommen sie, da hatte ich wirklich das Gefühl, wir sind die ersten Deutschen, die da reingekommen sind. Wir kamen rein, das Lokal natürlich wieder voll, mittags, und alle fingen an zu lachen. Aber nicht im Sinne von auslachen, sondern so nach dem Motto, was ist das denn? Und wir standen da mitten im Raum wieder drin. Und dann geht das, wie dann das ganze Lokal versucht, also alle Gäste in dem Lokal versuchen, sie davon zu überzeugen, welche Speisen sie auf jeden Fall probieren sollten. Wir aber natürlich überhaupt nichts verstanden haben. Und dann kommt die nächste App ins Spiel, gar nicht so unwichtig. Man kann auf japanische Apps drauf sprechen, auf Deutsch. Und dann spricht die japanische App zur Kellnerin.
Und solange keine Kneipenschlägerei ausbricht, war das eine gute App.
Und das Beste ist, die Kellnerin versteht das.
Und wir werden gleich noch ein bisschen mehr verstehen von Japan und seiner Küche, weil Herr Grote uns weiter mitnimmt in andere Etablissements. Und, das hatte ich versprochen, an den Anfang der Wertschöpfungskette, da, wo der Fisch auf uns wartet.
That never happened. Flights that were abandoned, cut short like a sinking down into blues. My soul and cigarette were signing a truce, and it made me feel for a moment or two like a pilgrim in the holy land. Like a pilgrim in the holy land. Like a pilgrim in the holy land. Clapping dirt to a cloud with his hand.
Wir sind in Japan und wir nähern uns langsam den Grundzutaten eines guten Bento, eines vollständigen Mahls. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, den wir alle schon mal gehört haben. Ich erinnere mich, dass wir, als wir noch so jung waren, wie wir heute klingen, hier einen Koch zu Gast hatten namens Stefan Paul. Und er hat sehr gerne das an seine Gerichte gegeben als besondere Geschmackskomponente, was gleich auch hier im Fokus stehen wird. Und da wird uns Herr Gothe gleich über einen kleinen Umweg hinführen. Katsuobushi, also getrocknete und geräucherte Bonito-Flöckchen im Grunde. Ja. Hier habe ich sie in der Tüte. Übrigens, das muss ich noch nachreichen. So eine schlichte kalte Buchweizennudel mit dieser großartigen Soße, die Sie mir gerade verabreicht haben, reicht mir im Grunde schon als kleine Vorspeise. Aber jetzt ran an die Flocken.
Und das ist, was man vielleicht nochmal vorneweg sagen kann, weil ich das eigentlich zu jedem Gericht sagen könnte, über das wir hier noch reden werden. Es wirkt fremd. Und was mir da passiert ist, ist, dass es immer zugänglich ist. Also man braucht natürlich eine bestimmte Offenheit dafür.
Aber das ist wirklich eine andere Veranstaltung, was Sie gerade mitgebracht haben. Das ist ja echte Importware, sehe ich an dem nachgeklebten deutschsprachigen Etikett. Es hat nichts von diesem überwältigenden, übertriebenen, fast karikiert, was Sie gerade schon so salzig nannten. Also so ein Umami, das einem die Schuhe auszieht. Im Gegenteil, es ist sehr rund und ausgewogen.
Die hochwertige Lebensmittelproduktion in Japan ist, ich weiß gar nicht, ob man die mit irgendeinem anderen Land vergleichen kann, weil die Japaner ja relativ puristisch kochen in größten Teilen ihrer Kochkultur und dadurch natürlich die Produktqualität, das heißt bei solchen, bei Soßen eben auch, die hochwertige handwerkliche Herstellung eine Riesenrolle spielt. Und wenn man bei Stefan Paul, der auch, das kann man sich durchaus dran orientieren, ist ja einer von denen, die als erster Deutscher wirklich auch Kochbücher geschrieben haben, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, der ist der japanischen Küche so ähnlich so verfallen wie ich, seitdem ich da gewesen bin.
Von ihm haben wir gelernt, dass du Sushi am besten mit der Hand isst, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und dass es manche Meister gibt, die 7 Jahrzehnte nur an einer bestimmten Art von Thunfischrolle
und
arbeiten.
Und was man aber auch dazu sagen muss, und da geht's dann an den Geldbeutel, dass man, wenn man das Niveau erreichen will zu Hause, das kostet dann richtig Geld. Wir kommen in der Sendung in der nächsten Woche noch mal ein bisschen näher auf die Produkte an sich und auch auf die Herstellungsweisen. Aber japanische Produkte sind teuer. Die kommen einen weiten Weg. Die haben einen hohen handwerklichen, qualitativen Anspruch.
Und wenn sie sehr preiswert sind, sind sie nach Gothes Interpretation leider auch billig.
Und aus anderen Ländern als aus Japan. Also man kann, wenn man denkt, oh, das ist aber preiswert, mal immer drauf gucken. Manchmal nicht ganz einfach, aber wo nicht aus Japan draufsteht, ist hochwahrscheinlich auch nicht aus Japan drin. Und deswegen schmeckt das auch so gut. Und wir werden uns noch ein bisschen mehr mit Dashi, mit Katsuobushi und auch mit Kombu beschäftigen. Aber gehen wir erstmal, das ist natürlich...
Waren Sie wirklich auf dem Fischmarkt?
Ein Muss. Ich war auf beiden.
Ist das einer, der wirklich für den Endverbraucher gedacht ist, oder ist es eher ein Großmarktcharakter, wo sich die Weiterverarbeiter tummeln?
Auch beides. Wie man ja vielleicht gelesen hat, was damals als mehr oder weniger skandalös beschrieben wurde, dass der ehemalige Fischmarkt, der größte Fischmarkt der Welt, der es auch heute noch ist, ich glaube 135 Jahre alt, am alten Standort, dass der 2018 endgültig verlegt worden ist. Und zwar, wenn man mal die Geschichte sich in Tokio genauer anguckt, zu Recht. Weil sie können 135 Jahre lang am selben Ort nicht die hygienischen Maßstäbe aufrechterhalten, die für eine moderne Gesellschaft und für eine solche Menge an Menschen und auch an Fisch, der da umgeschlagen wird, das wirklich gewährleisten. Hat aber den Nachteil, der neue Markt ist langweilig, touristisch gesehen. Sie kommen ja auch nirgendwo hin. Das ist ja kein Touristenmarkt, sondern das ist einer, wo die ganzen berühmten Riesen-Thunfische angelandet werden, übrigens alle gefroren. Und das ist mir auch zu spät aufgefallen, sie kommen nur über ein Losverfahren da rein. Also sie können morgens um 5 können sie eine Führung gewinnen. wenn Sie so, Sie müssen sich 4 Wochen vorher anmelden, dann kommen Sie in eine Verlosung und wenn Sie dann einer von den glücklichen 100 sind.
Waren Sie glücklich?
Dann, nein, ich war nicht glücklich, okay, weil ich das erst gelesen habe, als ich schon 2 Tage
verstehe,
da war.
Und dann, also kennen Sie es nur aus der Weiterverarbeitung, nein, was zum Beispiel mal Guru
nein,
bedeutet?
Nein, Sie können es sehen. Sie können da hingehen und haben Sie trotzdem noch ein großes Fenster,
okay,
was auch ganz interessant ist, aber ich habe gedacht, im Nachhinein wäre ich nicht um 5 Uhr dafür aufgestanden, weil Sie kommen nicht dahin, wo, wenn Sie gewonnen haben, hinkämen. Und das sieht zwar ganz lustig, dieses Gewusel, wenn gefrorene Thunfische hin und her gefahren werden, aber das ist auch dann 10 Minuten, dann können Sie sagen A und O und der neue Großmarkt selber ist ein ganz funktional moderner Bau. Warum man aber dahin fahren sollte, wenn man einmal erleben möchte, was Thunfischqualität sein kann, dann gehen Sie da frühstücken, nämlich Thunfisch. Und dann bekommen Sie eine Platte, da sind 5 verschiedene Stücke vom Thunfisch. 5 Mal.
Und muss es der blauflossige sein, damit es der echte ist? Ja.
Da muss es der sein in dem Falle. Und 5 Mal verschieden geschnitten. Sie müssen nämlich wissen, Herr Schulz, die Sorgfalt, die japanische Sorgfalt bei der Zubereitung hört nicht bei der Produktqualität auf, sondern es kommt auch darauf an, ob das Messer, mit dem der japanische Weltmeister geschnitten hat, ob das scharf oder weniger scharf ist. Weil wenn es nämlich weniger scharf ist, dann wird es ein bisschen rauer am Schnitt und dann bleibt die Sojasauce besser hängen.
Ui.
Wenn aber der fette Bauch, das heilig gesprochene Stück des Thunfisches, das wiederum muss mit einem so scharfen Messer geschnitten werden, dass sich die Maserung dabei nicht verzieht. Und dann aber wenn Sie das mal frühstücken und die müssen, und da, das sind dann Preise, wo ich gedacht habe, das gibt's doch nicht, wenn Sie mal angucken, was Sie hier für wirklich erstklassige Sushi und Sashimi bezahlen. Und da haben wir dann für ungefähr 400 Gramm erstklassigen frischen Thunfisch haben wir 35 Euro bezahlt. Also das war dann, wenn Sie vor Ort sind und dann sitzen Sie natürlich auch in so einer kleinen Bude da, lohnt sich, aber was sich noch mehr lohnt, und hier kommt der Traum eines jeden Menschen, der einkaufen gehen will, der sehen will, wie Lebensmittel angeboten werden, wie unterschiedlich Lebensmittel sein können, dann gehen Sie nämlich zum alten Markt. Also der neue, hat man schon gesagt, heißt Toyosu. Kann man machen, würde ich allein schon wegen der Thunfischprobierplatte schon dahin fahren.
Geht aber nur mit los.
Sie können essen, können Sie alles.
Und da oben durch die Scheibe.
Einmal durchgucken geht, aber muss auch nicht 5 Uhr sein.
Verstehe.
Geht auch 7:30.
Und der
andere? Aber dann gehen Sie zum Tsukiji. Das ist der alte, der ist ungefähr 3 Kilometer davon weg. Dann sehen Sie auch mal ein völlig anderes Teil von Tokio, nämlich sehr unwirtlich. Keine Essstation, keine Restaurants, sondern Büro- und Wohnkomplexe. Also die langweiligste Strecke, die man laufen kann eigentlich zwischen den beiden Märkten. Und dann sind Sie, plötzlich haben Sie das Gefühl, Sie sind 120 Jahre zurück. Das ist der Outer Fish Market. Das sind die Läden, die übergeblieben sind um den geschlossenen alten Markt drumherum. Und dann erstmal, es ist, sagen wir mal, 8:30. Und wenn Sie Streetfood, ist ja auch so was so hochgejubelt wird und was dann alles gefrittet wird mit billigen Soßen und Zutaten, ich weiß nicht, in welchen asiatischen Ländern, da hört auch der Qualitätsanspruch nicht auf, der japanische. Und dann haben Sie zum Beispiel die Sashimi, Sushi sowieso. Und dann haben Sie aber auch, jetzt kommt zum Aufwärmen.
Er hat ein kleines Henkelmännchen mitgebracht.
Was jeder Japaner zum Frühstück immer nimmt, ist nämlich Dashi. Eine Suppe, da kommt dann noch Miso rein, das machen wir aber erst im Verlauf. Ich muss erst mal gucken, wie Sie auf die Dashi reagieren.
Also der Geruch ist sehr vertraut.
Und sehen Sie mal, das ist ein Beutel Dashi vom japanischen Outdoor Fish Market in Tsukiji.
Erklären Sie ganz kurz was zur Herkunft?
Sehen Sie mal, das
sehr, wieder sehr rund, obwohl es wirklich dem Augenschein nach gar nichts zu bieten hat, aber es ist fast schon leicht ölig.
Ja, ja, jetzt fängt das an, die japanische Küche in den Bereich des natürlichen Wunders zu kommen.
Ja.
Das ist jetzt Dashi.
Und das ist ein leichtes Fischaroma.
Aus der Tüte.
Ach, guck.
Und das besteht nur aus Kombu, das ist eine Alge, aus Katsuboshi, das
sind die trockenen Flocken.
Die gehobelten Flocken, die sie da haben. Und möglicherweise ist noch ein Shiitake-Pilz durchgeschossen worden, also ein getrockneter Shiitake-Pilz.
Das sind wirklich ganz feine Späne hier von diesem Katsuobushi, dem getrockneten Bento. Und die riechen so ähnlich wie das, was wir hier im Glas haben, nur noch intensiver. Und dann wird es einfach aufgegossen?
Dann wird das, das ist der Beutel. Ich habe ihn mal, den Beutel, das ist der Originalbeutel, den ich vom Markt mitgebracht habe. Und da sind dann 30 Beutelchen drin, sagen wir, für den schnellen Wintersnack.
Und da steht drauf, how to make dashi, also echt japanisch beschriftet. Ein Dashi-Packet per 500 Milliliter Wasser. Fertig.
Und dann, wenn wir uns ja auch näher bringen wollen, dass Japan zwar weg ist, dass wir das aber auch für unseren Winter hier benutzen können, das ist zum Beispiel eine Suppe, wenn es draußen kalt ist und man kommt rein und davon mal so ein Tässchen aufgegossen.
Nennt sich schnöde Fischbrühe in der deutschen Übersetzung, Dashi, aber ich es möchte, ist mehr
möchte
aber als
nicht,
das.
Dass Sie, ich möchte aber nicht, dass Sie nochmal Fischbrühe
sagen. Nein, es ist wie ein sehr edler Fond.
Bitte Dashi. Mhm. Und wenn Sie mal gucken wollen, das ist, das zeige ich Ihnen schon mal.
Stark.
Das, ich gucke jetzt mal, ich sag mal nichts, wie Sie reagieren.
Da sehe ich ein bisschen Pilz mit einem sehr großen Hut. Und sind das daneben an auch schon ange... Nee, das könnten Algen sein, verschiedener Wuchsrichtungen. Eine große Algenplatte und dann diese klassischen Fäden, die ich auch schon kenne, nur in verschiedenen Färbungen von braun bis mittelgrün.
So, und deswegen müssen wir auch drüber reden, weil man kann nicht über die japanische Küche reden, ohne über Dashi und über Miso, beziehungsweise über Miso-Suppe dann im Zusammenhang zu reden. Und weil jeden Morgen, wenn Sie frühstücken, Brot kriegen Sie natürlich nirgendwo, weil wir nicht in Europa sind, bekommen Sie Dashi oder Miso-Suppe. Wobei, Sie gucken mich schon so verwundert an. Also Miso-Suppe ist Dashi mit Miso.
Ja,
und dann können noch einige andere Zutaten da rein. Aber Sie müssen das noch gucken. Das ist nämlich hier, alles, was hier steht, ist original vom Fischmarkt in Tokio. Nehmen Sie doch mal das Stück Holz da vorne.
Ach, das hier. Ja. Also das sieht jetzt wirklich aus, als ging es ihm nicht mehr gut. Als hätte jemand ein Stück Holz lange unter der Sonne trocknen lassen. War das mal Fisch?
Das war mal Fisch. Das ist, man muss sagen, das
es riecht das geräuchert.
Das ist immer noch Fisch.
Und aber es hat mehr Rauchnoten als Fischnoten.
Auch wenn die Japaner sehr freundlich sind. So weit gehen die nicht, dass sie einem sämtliche Arten, die Art der Zubereitung dieses Fisches verraten.
Es sieht aus wie die Klinge eines sehr breiten Kochmessers von der Form her.
Es war einmal
so lang wie mein Unterarm.
Ein frischer Bonito-Bauch.
Und es ist wirklich ein graubrauner Belag und es sieht knüppelhart aus, fühlt sich
es
auch ist, so an.
Es fühlt sich an wie ein Stück Holz.
Und das, da werden die Flocken runtergehoben.
Da werden die mit wirklich einem Hobel, das kann ich aber hier nicht nachmachen, weil das wäre zu laut, weil es richtig klockt. Und das, wie das genau geht, habe ich nicht rauskriegen können. Der Fisch wird, so man hört, ganz leicht gekocht, der Fischbauch, also einfach nur angekocht. Dann wird er getrocknet, dann wird er geräuchert, dann wird er wieder getrocknet, dann wird er wieder nass gemacht. Und je nach Qualitätsstufe wird er dann noch mit mehr Wasser benetzt und dann in die Sonne gelegt und dann wieder getrocknet.
Nur zur Sicherheit, weil manche Leute jetzt vielleicht so Stockfisch-Assoziationen haben. Nichts davon. Wunderbare Duftnoten. Wie gesagt, wie ein... Also blind würde ich denken, es könnte auch ein Schwarzwälder Schinken dabei rauskommen, gut geräuchert.
Und da riecht er ja sehr, sehr zurückhaltend, aber trotzdem intensiv. Wenn Sie die Flocken haben, die sind ja schon... Und auch da, dann setzt sich das Aroma frei. Und hier, was hier oben drauf liegt, wenn Sie das gesehen haben, das ist der gekochte Dashi.
Ach, guck.
Aus dem dann, das ist der gekochte Katsuobushi. Und aus dem einer von den drei Zutaten, aus denen dann die Dashi-Brühe wird, wo hinterher die Miso-Suppe draus wird. Und wenn Sie mal überlegen, das ist ja, sieht ja jetzt nicht ganz, fassen Sie ruhig mal auch das Stück Alge an.
Wird das hier noch verwertet?
Das ist Katsuobushi.
Ist schon klar, aber ist das jetzt hier im Grunde das, was übrig bleibt, wenn ich mir meinen Dashi zubereitet habe?
Und so sieht die, sieht Kombu im Ursprung aus. Und ich glaube, mit zu den größten Faszinationen, die ich kulinarisch aus Japan mitgebracht habe, ist, wenn Sie sich das mal angucken, diese drei Dinge. Der getrocknete Pilz, hier liegen die getrockneten Pilze.
Dann die Algenblätter.
Shiitake, Algenblätter
und
Katsuobushi. Und daraus wird das, was Sie jetzt hier im Glas haben, kein Salz, sondern, und es wirkt trotzdem ja, es wirkt ja sehr würzig auch insgesamt.
Und ein bisschen appetitanregend, merke ich gerade.
Das auch. Und über die Zubereitungsart, also wie man Dashi zubereitet und später eine Miso-Suppe draus wird. Da gibt's, ist wie bei der italienischen Bolognese. Da gibt's ungefähr 48 verschiedene Varianten. Aber eine stimmt immer, dass die Alge nicht gekocht wird, sondern die Alge wird nur eingeweicht und dann, da habe ich auch wirklich, Sie werden gleich eine wirklich nach allen Regeln der Kunst zubereitete Dashi bekommen. da haben sie, die darf nicht gekocht werden, weil die sonst ausschleimt.
Die soll nur und mit warmem Wasser oder heißem Wasser ziehen, ja?
Sehen Sie mal, das sind die man, wenn man am Atlantik ist, auch wenn die Flut reinkommt.
Ich kenne die als Strandgut, ja. Da sehen sie nicht so schön aus wie hier auf dem Tisch.
Oder wenn sie etwas weiter im Meer sind, die so wie so dicke Arme da dran sind. Und die ist ja so, ja, die ist grün, ne, wenn man da durchguckt.
Ja, aber das Dashi gefällt mir besser.
Und aber wir kommen natürlich nicht umhin, auch für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht neben unserer europäischen Hühnerbrühe die schönste Suppe zuzubereiten, die man sich auch für den deutschen Winter und fürs deutsche Wohlbefinden nur denken kann.
Wir schnallen uns an und hören Miso. Ich weiß, es kann ein bisschen verwirrend sein, diese vielen Begriffe, um sich wehen zu hören, aber die Bonito-Flocke, glaube ich, haben wir reichlich erkundet. Wir sind bis ran an den Fischfond, der nicht Fischbrühe heißen soll, sondern Dashi, weil Herr Gothe nun mal sagt, dafür kann es nur diesen Begriff geben. Und jetzt machen wir noch mehr aus den Komponenten, die uns zur Verfügung stehen. Stehen uns eigentlich in Deutschland auch gleichwertige Sachen zur Verfügung? Wir haben jetzt von Importware einmal geredet.
Aber man muss vorsichtig sein. Mhm. Also gerade in den asiatischen Supermärkten, wo man natürlich auch ganz gut oder sehr gut japanische und asiatische Lebensmittel insgesamt kaufen kann, kann man wie in normalen Supermärkten auch immer mal auf die Herkunft gucken. Mhm. Also wenn es zu preiswert wird, hingucken, dann ist es mit hoher Sicherheit nicht original japanisch. Es gibt zwei oder drei verlässliche Hersteller oder Importeure, wenn man so will, und einer von denen ist, über die haben wir auch schon mal gesprochen, anlässlich der Biofach, einer der ganz wenigen Bio-Lebensmittelimporteure, weil die Japaner
in Hilden, im Rheinland.
Ja, bei aller Sorgfalt, die Japaner walten lassen, mit Bio-Zertifizierung haben die nicht so viel am Hut.
Arche heißt das.
Und heißt Arche. Mhm. Und da geht es nicht nur darum, dass es biozertifizierte Lebensmittel sind, was wir ja hier generell gut finden, sondern dass die auch auf die geschmackliche Qualität und auch auf die handwerkliche Herstellung achten. Und wenn Sie haben ja hier ein Shiro Miso.
Also eine Würzpaste.
Eine Würzpaste, die typische japanische Würzpaste.
Reisbasiert mit Sojabohnen.
Und wenn wir kurz darauf zurückgehen wollen, das ist eine original japanische, das ist die mildeste Variante.
Helles Reismiso steht drauf.
Und wir werden in der Sendung in der nächsten Woche uns noch etwas genauer mit der Herstellung von traditionellen Miso beschäftigen. Hier nur ganz kurz, wir müssen über zwei Dinge reden in Japan und das finde ich zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, in Deutschland würde jemand sagen, die Kartoffel ist heilig. Mhm. Dann hätten sie einen großen Lacher. Mhm. Wenn in Japan jemand sagt, der Reis ist heilig, dann ist das eine Ehrerbietung an ein Grundnahrungsmittel. Und genau so gehen die Japaner auch damit um. Das andere ist, Reis ist die Grundlage für Koji. Und Koji wird aus einem Pilz, den man, der hat einen Namen, und zwar, da muss ich mal eben gucken, wie heißt denn der Pilz?
Ist das der Aspergillus oryzae?
Der ist es.
Natürlich.
Der ist...
Habe ich immer im Kopf.
Der kommt in Japan überall vor. Der wird
steht hier auf der Tüte, die Sie mir mitgebracht haben.
Natürlich kultiviert. Und die Grundlage für alle fermentierten Lebensmittel in Japan, von Miso bis hin zum Sake über die Sojasauce Tamari, hat immer mit Reis zu tun und hat immer mit diesem Pilz zu tun. Mhm. Und das Verfahren, wie das geht, damit werden wir uns in der nächsten Sendung mal genauer beschäftigen. Aber was eben passiert, und das gibt ja diesen Begriff Umami.
Ja, der fünfte sagt ja, Geschmack, neben der sich, sauer, ja, bitter
und alles und nichts. Mhm. Was umami-mäßig sehr unterschiedlich auftreten kann, eben wie da auch ist, das ist das, es werden durch die Fermentierung mit dem Koji, mit Zeit, mit Wasser, mit Erfahrung und so weiter, werden eben Aminosäuren, also im Grunde genommen wird Eiweiß verwandelt oder auch Stärke und andere Dinge werden in Aminosäuren verwandelt und die geben einen bestimmten Geschmack, der mit Umami beschrieben wird.
Und das jetzt mal böse so ganz Wort einfach Glutaminsäure erklärt. Kommt schon drin vor, aber es ist trotzdem nicht das, was landläufig aber der Glutamat-Knüppel auf dem Kopf ist.
Es ist ein Riesenunterschied, ja. Ob Glutamin, ob das natürlich entsteht oder als Extrakt Pulver in gepulverter Form zugegeben wird. Und probieren Sie den mal, weil der da im Grunde genommen habe ich immer das Gefühl, am Miso, an dem Geschmack von Miso entscheidet sich, ob man wirklich mit der japanischen Küche was anfangen kann oder nicht. Mal ganz
also erstmal, dass sie hell ist, hat mich schon überrascht. Das steht ja ausdrücklich drauf. Ich finde sie sehr mild. Ich finde sie schon wieder sehr ausgewogen. Sie zieht so leicht den Saft, dass ich gerne jetzt unbedingt noch was dazu essen würde. Deshalb bin ich gar nicht verblüfft, dass auf der Tüte als Dekoration einfach ein bisschen Gemüse auf dem Teller liegt. In diesem Fall Brokkoli. Und da ist es einfach drüber gequetscht.
Es ist Teil der Miso-Suppe. Hm. Und ich habe Ihnen zur Feier des Tages, Herr Schulz,
mal so gut zu mir
gezeigt, dass es eben ganz, es gibt nichts Einfacheres als Dashi herzustellen.
Ah, jetzt hat es die Farbe gewandelt.
Und jetzt ist, und dann können Sie auch den Unterschied merken zwischen besser geht Instant eigentlich nicht, als für das Beispiel, was wir da eben hatten. Aber das ist eine nach allen Regeln der Dashi-Kunst hergestellte Brühe. Und jetzt dürfen Sie was sagen.
Wir haben beide, glaube ich, beim ersten Verkosten schon gestaunt, wie wenig Fischtöne darüber liegen, sondern es hat etwas einzigartig mild Umami-haftes. Und es schmeckt unfassbar lange nach. Also während ich jetzt auf Sie einrede und Sie besinnungslos quatsche, merke ich, das hört nicht auf, sich zu entfalten.
Und das Wunder, das finde ich, und was mich unfassbar beeindruckt ist, das, was Sie jetzt da trinken, kommt zustande aus der Alge, die Sie hier sehen, aus einem einzigen getrockneten Shiitake-Pilz und aus 10 Gramm vom Katsuboshi, also von den Bonito-Flocken, auf 1 Liter Wasser.
Und ist da jetzt und gar keine Miso-Paste mit dran?
Noch nicht. Es ist ja jetzt erst Dashi. Und was eben der, es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Zubereitungsarten, aber alle sind sich darüber einig, dass die Alge nicht gekocht wird. Das heißt, der Pilz und die Alge haben 8 Stunden lang im kalten Wasser gelegen und allein jede Stunde mal in den Topf zu gucken und zu gucken, wie das Wasser, das kalte Wasser mit der Zeit eben schon die Geschmacksstoffe da rauszieht, wie die Alge, die ja vorher getrocknet ist, die dann weich wird und der Pilz immer größer. Und nach 8
Stunden, ein schöner Kastanienton entstanden.
Und dann habe ich aber wirklich auch drauf geachtet, weil ich auch mal Japaner sein wollte. Der Liter wird in ungefähr 10 Minuten bei mittlerer Hitze erhitzt und bei 80 Grad stoppen Sie das Ganze. Dann geben Sie die Katsuboshi dazu, schalten die Hitze ab und lassen das nochmal 2 Stunden einfach stehen. Also es ist eigentlich keine Arbeit, sondern nur darauf achten, wie sich das Ganze von selbst entwickeln kann. Das müssen Sie allerdings dann einmal aufkochen, nachdem es abgegossen ist, durch ein Sieb abgegossen, kochen Sie das einmal auf und dann haben Sie vielleicht auf den Liter einen Esslöffel von der besten Sojasauce, die ich aus Japan mitbringen konnte, darin und dann
kam daher die Farbe, nachdem ihr Original-Dashi so hell war, haben Sie mit Sojasauce jetzt ein bisschen getönt noch.
Und
jetzt kann ich noch einen Klecks Miso-Paste
machen. Wenn Sie jetzt also eine Bowl hätten, die will ich haben hier, dann würden Sie eine Spur von dem Genmai-Miso, würden Sie da reindrücken. Nehmen Sie ruhig ein bisschen mehr und dann können Sie auch rühren.
Ich habe jetzt ungefähr einen Teelöffel.
Das ist ein bisschen viel schon, aber ist egal, schmeckt trotzdem gut.
Ja, denke ich mir.
Und dann geben Sie mir das auch bitte. Und dann können Sie das verrühren.
Rezept finden Sie übrigens überall da, wo unsere digitalen Erweiterungsangebote sind.
Und dann können Sie anfangen zu spielen. Dann können Sie zum Beispiel gewürfelten Tofu mit reingeben. Dann sollten Sie unbedingt sehr fein geschnittene Frühlingszwiebel haben, die noch so einen leichten Crunch ergeben. Ab dann ist wirklich im Grunde genommen alles offen, weil Dashi ist die Basisbrühe für sehr, sehr viele Zubereitungen. Spielt zum Beispiel dann auch bei Rahmenbrühe eine Rolle, je nachdem, wie der Koch das einschätzen wird. Und gucken Sie mal, das ist...
Es schmeckt im Grunde wie eine Erweiterung des Geschmacksspektrums, ohne den Charakter granatenmäßig zu ändern.
Ich habe wirklich gedacht, nach 3 oder 4 Tagen morgens, ich würde nach Brot flehen, als typischer Deutscher oder Europäer.
Mitnichten.
In Wirklichkeit, nehmen Sie einfach ein Tässchen Dashi, Miso in dem Falle. Man muss immer aufpassen, dass man mit Dashi, also es ist immer Miso, ne? Dass man nicht durcheinander kommt. Und ich, wie heißt das mit dem Apfel a day? Aber wenn Sie, dann nehmen Sie eine Tasse Miso-Suppe und dann ist der Tag ab dem Morgen Ihr Freund.
Ich finde, Sie sehen seit Oktober auch deutlich jünger aus.
Das, Herr Gute, ehrlich? Noch
ich
jünger.
Ich freue mich auf den zweiten Teil unserer Reise nach Japan.
Aber ich habe nicht mal zugenommen, als ich da war.
Sein Name ist Helmut Gute.
Und hier ist Uwe Schuld.
Ich bin raus. Ich habe noch was ganz Ungewöhnliches und das werden wir hoffentlich in Zukunft viel häufiger tun bei Alles in Butter. Ich hätte gerne Ihr Feedback und das würden wir auch gerne einbauen, sobald wir über die ganz angesagten neuen Geräte reden hier. Die sogenannten Airfryer, manche sagen auch Heißluftfritteuse, obwohl es ja nicht wirklich eine Fritteuse ist, so ohne Fett. Aber es ist eine Art Blitzbackofen mit Umlufteinstellung. Wie sieht Ihre Erfahrung damit aus? Viele sagen nützliches Gerät. Ich kann zum Beispiel, wenn ich 2 Körbe habe, gleichzeitig Pommes machen und Fleisch frittieren. Andere sagen, naja, das würde ich so knusprig besser hinkriegen in einem Backofen oder einer echten Fritteuse. Außerdem, wenn du eine ganze Familie versorgen willst, brauchst du schon sehr große Körbe. Das Ganze nimmt viel Platz weg und ist sowieso ein Hype. Der ist in ein paar Jahren wieder vorbei. Also, wie sieht's aus? Airfryer und Sie und Ihre Familie oder wer immer zu Ihrem Leben gehört. Ist das eine gute Anschaffung oder nicht? Kurze oder lange Nachrichten gerne an diese E-Mail-Adresse, die wir auch in den Shownotes notiert haben. Alles in Butter, natürlich. Alles in Butter am Stück, geschrieben, @wdr.de. Alles in Butter, @wdr.de. Wir freuen uns auf Ihren Erfahrungsbericht zu Airfryers.
Berlin, August 1976. In einem Haus in der Hauptstraße 155 in Schöneberg zieht ein neuer Mieter ein.
Hörspiel am Sonntag.
Willkommen.
Okay. Es ist nicht irgendein Mieter. Es ist David Bowie.
Was darf sein?
Zwei von diesen.
Weltstar, lebende Legende.
Yes, Schribbe.
Er flieht vor Ruhm und Exzessen in eine raue, schmutzige, geteilte Stadt.
Tabula rasa. Alles im Umbruch.
I've never felt freer than I did in Berlin.
Ich habe mich nie wieder so frei gefühlt. David Bowie in Berlin.
Hörspiel am Sonntag um 17 Uhr. Hier im Radio, als Podcast und in Ihrer WDR5-App.
Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben. WDR 5.
Es ist 15 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Anja Gawlik. Guten Tag. An der Nordseeküste läuft nach dem Wintersturm der Fährverkehr wieder. Seit dem Vormittag werden nach und nach wieder die Inseln Norderney, Jüst, Wangerooge, Langerook und Spiekeroog und Baltrum angefahren. Svenja Bönisch, WDR aktuell. Große Probleme macht bei dem Wetter ja auch die Bahn. Wie sieht es da aus?
Ja, auch da läuft es langsam wieder an. Betroffen von dem Sturm tief über Norddeutschland ist ja vor allem der Fernverkehr. Erste Züge fahren da wieder. Damit kann man jetzt auch wieder mit IC oder ICE zwischen Berlin oder Hamburg nach NRW fahren. Die Bahn hat aber auch gesagt, nach Plan werden die Züge erstmal nicht fahren. Sie rechnet das ganze Wochenende über weiter mit deutlichen Verspätungen und Ausfällen. Der Regionalverkehr in NRW, der war ja nicht so groß betroffen. Der fährt in gewohnt verlässlicher oder eben unverlässlicher Art und Weise. In NRW könnte es dann in der Nacht zu Montag noch mal stärkere Probleme geben. Erst ist es dann sehr kalt, dann regnet es und dadurch kann es sehr glatt auf den Straßen werden.
Für den Bundestagsvizepräsidenten und grünen Politiker Nuripur kommt die deutsche Reaktion auf die Proteste im Iran zu spät.
Zwei Wochen kaltes Schweigen aus Europa, das war nicht gut, hilft nicht. Im Gegenteil, das Schweigen gibt den Leuten nicht das Gefühl, dass man ihnen mit Aufmerksamkeit folgt.
Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer haben in ihrer Erklärung den Iran aufgefordert, auf Gewalt zu verzichten. In Köln und Düsseldorf haben am Nachmittag mehrere hundert Iranerinnen und Iraner gegen das Mullah-Regime demonstriert. Oliver Köhler, WDR Köln, war dabei.
Hier auf dem Kölner Roncalliplatz haben sich etwa 200 Demonstranten versammelt. Sie fordern lautstark das Ende des islamischen Regimes und sie wollen, dass der Schah in den Iran zurückkehrt als höchste Autorität. In Köln sind für den Nachmittag noch weitere Demonstrationen von anderen politischen Gruppierungen aus dem Iran geplant. Am Nachmittag haben sich in Düsseldorf mehr als 700 iranische Demonstranten versammelt, um die Proteste in ihrem Heimatland zu unterstützen.
Und weitere Meldungen im Überblick. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew rät Bürgermeister Klitschko jetzt den Menschen dazu, die Stadt zu verlassen. Ein schwerer russischer Luftangriff hatte massive Schäden angerichtet. Etwa die Hälfte der Mehrfamilienhäuser konnte zeitweise nicht mehr beheizt werden. In Kiew gibt es im Moment Temperaturen bis zu minus 17 Grad. Fachpolitiker von CDU, CSU und SPD fordern höhere Preise für hochprozentigen Alkohol. SPD-Politiker Pantazis sagte der Rheinischen Post, die derzeitige Steuer darauf sei nicht mehr zeitgemäß und müsse erhöht werden. Laut dem Bericht arbeitet die Bundesregierung im Moment auch an einem Entwurf, um Alkohol für unter 16-Jährige zu verbieten, auch dann, wenn die Eltern dabei sind. Ein 23-jähriger Mann ist in einem Waldstück in der Nähe von Warburg im Kreis Höxter von einem Schuss tödlich getroffen worden. Die Polizei geht bisher von einem Jagdunfall aus. Vier Männer zwischen 22 und 24 Jahren waren gestern Abend zur Jagd in den Wald gegangen. Die Ermittlungen dauern noch an.
WDR aktuell aus der Region.
An diesem Wochenende kann man am Nattenberg in Lüdenscheid bei Flutlicht Skifahren und Rodeln. Das technische Hilfswerk leuchtet dafür wieder den Hang aus. Sarah Mörchen für WDR aktuell.
Bis 21 Uhr kann man am Wochenende den Rodelhang runterfahren. Das THW sorgt für die passenden Lichtverhältnisse. Weil das Wetter für optimale Wintersportbedingungen sorgt, wolle man das wieder ausnutzen, so die Stadt. Dabei darf ausschließlich der Rodelhang genutzt werden, nicht der daneben liegende Skihang. Das THW bietet außerdem Getränke und Waffeln zum Verkauf an, auch eine Toilettenanlage wird für die Besucher aufgebaut, heißt es. Ob das Flutlichtrodeln auch am 3. Januarwochenende am Nattenberg möglich sein wird, klärt sich kommende Woche.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag zieht der Schnee über die Eifel und das Siebengebirge ab. Es muss überall mit Glätte gerechnet werden. Bei minus 4 Grad in Halle, in Monschau minus 3 und in Gelsenkirchen 0 Grad. Die Zeit 15.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Eschweiler Ost und Langer Wehe. Etwa 20 Minuten plus, 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Duisburg-Kaiserberg und Kreuz-Duisburg wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Und die A61 Mönchengladbach-Venlo ist zwischen Kreuz-Mönchengladbach und Mackenstein in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten ebenfalls bis Montag früh gesperrt.
WDR 5 Unterhaltung am Wochenende.
Und herzlich willkommen hier in der WDR 5 Unterhaltung am Wochenende zur langen WDR Slam Nacht, der literarischen Nachmittagsnacht unter den Kulturnächten aus dem schönen Walzenlager Programmkino des Zentrums Altenberg in Oberhausen, meine Damen und Herren. Hier vor Ort ist die Stimmung entspannt und ausgelassen, das merkt man. Wir sagen es auch, wir freuen uns heute ganz ausgesprochen auf die wunderbaren Gäste dieser Show.
Genau, denn mit dabei heute sind Felicitas Friedrich, Jan Matjes, Katinka Budenkotte, Quichotte, Jill Ziegler und Lennart Schilgen. Außerdem dabei moderierend am Klavier, singend und die Fehler seines Kompagnons überspielend. Aus Oberhausen, Matthias Reuter.
Und natürlich, er ist erneut aus dem schönen Mönchengladbach angereist am Text- und Moderationsmikrofon heute, Marco Jonas Jahn. Oh. Und heute Abend gilt es wie immer, wir verzichten auch dieses Mal bei der Slamnacht auf Wettbewerb und Abstimmung. Es gibt heute ausschließlich Gewinnertexte und Gewinnersongs hier auf dieser Bühne zu hören. Und gleichzeitig haben wir Folgendes gemacht, wir haben uns wie beim letzten Mal auch dieses Mal für diese Show ein Thema gegeben.
Genau, die Autorinnen und Autoren präsentieren nicht nur Texte aus ihrem Programm, sondern auch Texte, die auf irgendeine Weise zum Thema der Show passen. Und dieses Thema ist heute das Wort Verlust. Das eröffnet natürlich sehr viele Möglichkeiten, denn verlieren kann man ja eine ganze Menge.
Ja, zum Beispiel sein Herz, den Autoschlüssel oder die Kontaktlinsen.
Aber auch die Geduld, die Nerven oder den Faden.
Ja, transatlantische Partnerschaften und oder den Verstand.
Die Zähne, die Haare oder die deutsche Meisterschaft.
Ja, und natürlich Worte. Worte kann man auch immer verlieren. Und manchmal muss man ja sagen, sind gerade die Leute, die die meisten Worte verlieren, eigentlich da, wo sie nichts verloren haben,
kann ja,
man sagen.
Aber das ist bei uns heute natürlich anders.
Genau.
Heute sind auf dieser Bühne alle Menschen eingeladen, so viele Worte zu verlieren, wie sie nämlich möchten. Und wir beide beginnen wie immer mit einem Gedicht und einem Song. Und das Gedicht übernehme ich jetzt mal. Und zwar möchte ich starten mit einem Vierzeiler aus gegebenem Anlass, wie ich meine Stimme verlor. Gestern in der Grundschulklasse, ganz plötzlich war sie da verschwunden. Das Problem, das wirklich krasse, 30 Kids haben sie gefunden. Ja, dankeschön. Ja, war kurz. Okay, ansonsten möchte ich einsteigen mit einem Gedicht, was ich, also inspiriert worden bin ich dazu, als damals die großen Demonstrationen aufkamen, als über Remigration geschwafelt wurde und ein großer Ruck vorhanden war. Und ich habe ganz viele Leute getroffen, die zum allerersten Mal auf einer Demonstration waren und deswegen dort auf dieser Demonstration ihre Demo-Jungfräulichkeit verloren haben sozusagen. Und deswegen trägt dieses Gedicht den Titel Demo-Jungfrau und geht so. Zum ersten Mal für Kurt und Henny geht's zur Demo in die Stadt. Aufgeregt noch schnell zu Penny, damit man was zu knabbern hat. Beide sind schon Anfang uralt, aktivistisch waren sie nie. Ihr Kämpferherz war bisher nur kalt, doch heute demonstrieren sie. Beide tragen Funktionskleidung, komplett in Schwarz rücken sie vor, denn sie trafen die Entscheidung, wenn schon, denn schon volles Rohr. Kurt hat Böller in den Taschen, im Rollator Pflastersteine und natürlich ein paar Flaschen, doch aus Platzgründen nur kleine. Diese Mollys will er schmeißen, soweit sein Wurfarm das erlaubt. Und er hofft, er kann was reißen, er hat sehr lang daran geschraubt. Henny mit nem riesen Rucksack, schwarzer Kappe auf dem Kopf, einem Button, darauf steht Fuck und nem rot gefärbten Zopf. Und im Rucksack reichlich Pyro, als wollt sie zu nem Derby fahren. Früher saß sie nur im Büro, heute bricht sich